Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. In Österreich nimmt die neue Regierung aus ÖVP und Grünen ihre Arbeit auf. Wie diese sich in Europa positioniert, dazu gleich mehr. Außerdem, in Großbritannien beginnt die Labour-Partei eine neue Parteispitze zu suchen. Und die Luft in manchen polnischen Städten im schlesischen Kohlerevier ist stark belastet und gefährdet die Gesundheit der Bewohner. Der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen vereidigt heute in Wien die neue Regierung aus konservativer ÖVP und den Grünen. Oder wie es in Österreich heißt, die Regierung wird angelobt. Sebastian Kurz wird damit zum zweiten Mal Kanzler und erstmals gibt es mit Werner Kogler einen Grünen als Vize. Nicht nur deshalb hat die neue Regierung vorab Aufmerksamkeit erregt. Dieses Mal gehören auch mehr Frauen als Männer dem Kabinett an. Und das Regierungsprogramm von ÖVP und Grün sorgt für Gesprächsstoff. Was dieses für Europa vorsieht und wie es um die Kompromissfähigkeit der doch unterschiedlichen Regierungspartner steht, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Wien, Sirjan Govedarica. Herr Govedarica, welche Akzente will die neue Regierung unter Kanzler Kurz in Europa denn setzen?
Ja, da wird es keine großen Unterschiede geben zur Vorgängerregierung, also keinen Kurswechsel oder ähnliches. Im Kern der österreichischen Politik soll auch weiterhin die Europäische Union stehen. Das ist so im Regierungsprogramm festgehalten. Diese Europäische Union soll nach dem Prinzip der Subsidiarität funktionieren. Das ist etwas, was Sebastian Kurz im vergangenen Wahlkampf, aber auch im vorvergangenen Wahlkampf wieder betont hat. Im Klartext bedeutet das, die Europäische Union soll sich um das eben nicht kümmern, was in Österreich beschlossen und durchgesetzt werden kann und stattdessen sich um Themen kümmern, die Nationalstaaten alleine schlecht lösen können. Sogenannte Leuchtturmprojekte werden sie genannt hier im Regierungsprogramm und die Koalitionäre geben auch einen Hinweis, in welche Richtung das da gehen könnte. Man wünscht sich mehr Engagement bei den Themen Migration und Klimaschutz. Das ist jetzt keine große Überraschung, denn das sind für beide Parteien die zentralen Themen und da haben sie auch in Richtung Europa ihre Kernforderungen durchgesetzt. Also Handschrift der ÖVP, es wird mit Österreich keine EU-weite Flüchtlingsverteilung geben und Handschrift der Grünen, man plant Österreich bis 2040 klimaneutral zu gestalten, also 10 Jahre vor dem, was die Europäische Kommission plant.
Sie haben es schon angedeutet, beim Thema Migration konnte sich die ÖVP in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen und auch koalitionsfreie Räume vereinbaren. Also im Krisenfall und sofern innerhalb der Regierung keine Einigung besteht, darf sich die ÖVP für ihre Vorhaben in der Flüchtlingspolitik eine andere parlamentarische Mehrheit suchen. Also sie wäre nicht auf die Grünen angewiesen. Herr Govedarica, nach Kompromissfähigkeit und gemeinsamem Regieren klingt das nicht.
Ja, dieser koalitionsfreie Raum, streng bezogen auf Migrationsthemen, ist etwas, was viele hier in Österreich überrascht hat, als das Regierungsprogramm vorgestellt worden ist, denn so in dieser Form kannte man das noch nicht. Im Klartext ist das ja sozusagen der Kern auch ein bisschen dieser Regierungsvereinbarung, dass beide Parteien die Kernforderungen, die sie im Wahlkampf gestellt haben, tatsächlich auch im Regierungsprogramm wiederfinden und in puncto Migrationspolitik unterscheiden sich die ÖVP. ÖVP und die Grünen dramatisch. Die ÖVP steht ja für einen strengen Migrationskurs, also zum Beispiel für ein Kopftuchverbot in Schulen für Mädchen bis 14 Jahre, über die angesprochene Ablehnung der EU-weiten Flüchtlingsverteilung bis zu einer umstrittenen Sicherungsverwahrung für potenzielle Gefährder. Das sind alles Themen, die so gar nicht grün sind. Und da hat man eben offenbar eine Art Notbremse eingezogen für den Fall, dass man sich in migrationspolitischen Fragen nicht einigt. Dazu muss man sagen, dass dieses Vorhaben, das ist auch so festgeschrieben im Regierungsprogramm, vorsieht, dass sich beide Parteien zunächst einigen müssen, dass dieser Fall überhaupt eintritt. Also beide müssen zustimmen. Deshalb halten es viele hier auch für einen zahnlosen Tiger und eher eine symbolische Entscheidung.
Mhm. Wie steht denn die Opposition in Österreich zur neuen Regierung?
Ja, es ist jetzt keine große Überraschung, dass die Opposition mit dem Regierungsprogramm nicht zufrieden ist. Die Kritikpunkte hängen so ein bisschen davon ab, wo die Parteien politisch stehen. Die Sozialdemokraten bemängeln, dass das Regierungsprogramm hauptsächlich die Handschrift der ÖVP trägt, sagen, dass sich die Grünen haben ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Die Sozialdemokraten vermissen auch eine sozialpolitische Handschrift in dieser Regierungsvereinbarung. Die liberalen Neos kritisieren das Regierungsprogramm als stellenweise rechtspopulistisch, also zum Beispiel mit Blick auf diese angesprochene Sicherungsverwahrung. Die rechte FPÖ, der ist das Programm stellenweise zu links, aber gleichzeitig bemängeln sie auch, dass sich die ÖVP hier durchgesetzt hat und die FPÖ hat sich gerade ziemlich eingeschossen auf Alma Sadic. Sie soll neue Justizministerin werden, auf grünem Ticket, stammt aus Bosnien und Herzegowina und hat jetzt mit einem ziemlichen rassistischen Shitstorm zu tun. Ihr wird vorgeworfen, Kontakte zu Islamisten zu haben, obwohl es dafür keine Belege gibt, oder zum Beispiel verurteilt worden zu sein in einem medienrechtlichen Verfahren, was tatsächlich stimmt. Allerdings ist dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen und Berufung ist eingelegt worden. Mhm.
Informationen und Einschätzungen von unserem Korrespondenten in Österreich, Sirjan Govedarza. Vielen Dank nach Wien. In London nehmen die Parteien den Betrieb wieder auf. Und für Labour bedeutet das erstmal, sich neu zu sortieren. Denn die Partei will ihren Vorsitz neu besetzen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat vor einigen Wochen seinen Rücktritt angekündigt, nachdem die Partei im Dezember ihr schlechtestes Wahlergebnis seit den 1930er Jahren eingefahren hat. Heute beginnt das Auswahlverfahren um den Labour-Vorsitz und Nominierungen können noch bis zum 13. Januar eingehen. Wer auf Jeremy Corbyn an der Parteispitze folgt, entscheidet sich allerdings erst Anfang April. Eines gilt aber schon als sicher. Corbyns potenzielle Nachfolger wollen seine Politik des linken Corbynismus fortsetzen. Um wen es sich genau handelt, weiß Friedbert Meurer.
Der Abend des 12. Dezember. Boris Johnson hat die Wahl haushoch gewonnen und Labour eine schwere Niederlage erlitten.
The Conservatives on 368 seats and Labour way down on 191.
Now on Am Ende wurden die Zahlen etwas zugunsten Labours korrigiert. 365 Sitze für die Konservativen und 203 für die britischen Sozialdemokraten. Jeremy Corbyn kündigte zwar seinen Rücktritt an. In seiner Neujahrsansprache vor einer Woche aber war von Selbstkritik nichts zu hören.
I can't wait to meet the challenges ahead together.
Ich kann es nicht erwarten, dass wir gemeinsam die Herausforderungen anpacken. Wir können das Land verändern für die vielen und nicht nur für einige wenige.
For the many and not just the few.
Jeremy Corbyn geht, aber nicht unbedingt der Corbynismus, also die inhaltliche Ausrichtung der Partei. Radikal gegen Sparpolitik zu sein, für Verstaatlichungen und für milliardenschwere Ausgabenprogramme. Tatsächlich waren sogar viele Forderungen Corbyns durchaus populär. Eine Mehrheit will zum Beispiel die Eisenbahn wieder in staatlicher Hand sehen. Aber es fehlte Labour an einer glaubwürdigen Führung. Die Leute haben uns das nicht abgenommen, dass wir das alles liefern können, moniert zum Beispiel die Labour-Abgeordnete Jess Phillips, die für Corbyns Nachfolge kandidiert. Aber 80 Milliarden Euro mehr Rente für Frauen, 20 Milliarden für die Abschaffung der Studiengebühren, hunderte Milliarden für Verstaatlichungen und freies Internet für alle, das war des Guten zu viel. Es sind Politiker und Politikerinnen aus dem Norden oder den Midlands, die ein gemäßigteres Wahlprogramm wünschen. Im Moment sieht es aber nicht so aus, dass die Aspirantinnen aus dem Norden eine Chance hätten. Favorit ist Keir Starmer, ein Abgeordneter mit Wahlkreis in Nord-London. Starmer war Brexit-Sprecher seiner Partei und hatte dafür gekämpft, dass Labour für ein zweites Referendum eintritt. Der Brexit aber, sagt Starmer jetzt, sei nun Geschichte.
We are going to leave the EU in the next few weeks.
Wir werden die EU in den nächsten Wochen verlassen. Der Streit zwischen Leave und Remain ist damit beendet.
The argument about Leave and Remain goes with it.
Starmer will nach vorne schauen, wie der Brexit gestaltet wird und damit auch der Frage ausweichen, ob das mit dem zweiten Referendum Labour in seinen Kernlanden im Norden nicht doch massiv geschadet hat. Keir Starmer gilt eigentlich als moderater Labour-Politiker. Er weiß aber, dass Corbyns linke Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Basis immer noch populär ist.
What Jeremy Corbyn brought to the Labour Party in 2015.
Was Jeremy Corbyn 2015 unserer Partei gegeben hat, war seine Überzeugung, dass wir gegen die Sparpolitik sein müssen. Das ist weiter richtig und das geben wir nicht auf.
That is right. We don't want to throw that away.
Einer Umfrage zufolge sollen 2/3 der Labour-Mitglieder für Keir Starmer sein. Jeremy Corbyn aber will eine junge Frau an der Spitze sehen, die er selbst groß gemacht hat. Rebecca Long-Bailey. Sie setzt auf ihren Förderer Corbyn und seine immer noch einflussreichen Helfer, ist aber geschickt genug, sich nicht als Corbynista definieren zu lassen. Ich würde das nicht Corbynismus nennen. Wir haben viele Mitglieder, die sich leidenschaftlich für die Sache einsetzen. Das gehört nicht Jeremy Corbyn alleine, sondern allen unseren Mitgliedern. Die rund 500.000 Mitglieder plus Unterstützer müssen sich aber erst einmal gedulden. Die Urwahl erfordert Zeit und der oder die Siegerin wird erst am 4. April bekannt gegeben.
Unser Korrespondent in London, Friedbert Meurer, hat berichtet. Belastete, schlechte Luft kann Atembeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs verursachen, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt. Auch in Europa erkranken Menschen und sterben vorzeitig, weil sie der belasteten Luft zu lange ausgesetzt gewesen sind. Luftverschmutzung prägt das Leben in mancher polnischen Stadt im schlesischen Kohlerevier. Dort wird nicht nur Kohle gefördert, sondern auch verheizt. Deshalb tragen Menschen Atemschutzmasken, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden, wie meine Kollegin Anja Schrumm recherchiert hat.
Ein Wohngebiet mitten in der alten Bergbaustadt Bytom, nur 15 Kilometer von Katowice entfernt. Viergeschossige, schmutzig-graue Blocks reihen sich aneinander. Dazwischen spärlicher Rasen, ein paar Bäumchen, vereinzelt Teppichstangen. Leise Stimmen dringen aus einer Parterre-Wohnung. Am Fenster nebenan blättert der Lack.
Hallo.
Tschüss.
Dzięki. Na bla.
Oben im 4. Stock warten Kascha und ihre kleine Tochter an der Wohnungstür. Hanusha heiße sie, sagt die Zweijährige schüchtern. Hanusha oder auch Hanja sind Koseformen von Hanna, erklärt Mama Kascha und bittet ins Wohnzimmer. In dem kleinen Raum drängen sich Ess- und Schreibtisch, Klappcouch, Sessel, Flachbildschirm, Stereoanlage, CDs und Kinderbücher. Dazwischen surrt ein silbrig glänzender Kasten, der Luftreiniger.
In automatic mode it reacts to the surroundings, but you can like speed it up if you need to.
Das Gerät springt automatisch an, wenn die Umgebungsluft zu schlecht ist, sagt Kaschas Ehemann Marcin. Das Ding läuft den ganzen Herbst und Winter bis hinein in den Frühling, ergänzt die 31-Jährige. Meist steht der Luftreiniger im Schlafzimmer der jungen Familie.
Als ich schwanger war, bin ich nur mit Atemschutzmaske zur Arbeit gegangen. Es gab Tage, an denen war die Luftverschmutzung fürchterlich hoch. Wenn die Luft zu schlecht ist, bleiben wir mit Hanja den ganzen Tag zu Hause, egal wie nervig das ist. Wir machen uns große Sorgen wegen der Luftbelastung.
Manchmal kommt selbst unser Luftreiniger nicht dagegen an. Dann ist die Luft hier drin nur 20% besser als draußen, erzählt Marcin. Gerne würde Kascha auch für ihre Tochter eine Atemschutzmaske kaufen. Aber mit ihren 2 Jahren ist sie dafür noch zu klein. Solche Masken gibt es erst für Kinder ab 4. Hanja zieht ein Kinderbuch aus dem Regal, krabbelt auf den Schoß ihrer Mama. Kascha und Marcin sind mit dem Smog groß geworden. Beide sind in Bytom aufgewachsen, Kascha hat in Katowice studiert, Marcin in Krakau gelebt und gearbeitet. Als sie sich entschlossen, eine Familie zu gründen und eine kleine Wohnung zu kaufen, fiel die Wahl auf Bytom. zwangsläufig.
In Bytom, weil die Immobilienpreise die günstigsten im ganzen Land sind. Hier im Viertel ist es sogar noch billiger als in anderen Stadtteilen oder im Umland. Wir haben sogar Zuschüsse bekommen, weil wir hier eine Wohnung kaufen.
Es ist günstig, weil die Menschen Angst haben vor der Stadt, ergänzt Kascha. Angst, weil die Kohleschächte unter dem Zentrum regelmäßig dafür sorgen, dass die Erde oben drüber in Bewegung gerät. Und weil von Herbst bis Frühjahr ein beißender Smogschleier über der Region hängt. Denn ein Großteil der Einwohner heizt mit überalterten Kohleöfen, auch in den Wohnblocks. Kascha deutet aus dem Wohnzimmerfenster in die Dunkelheit. Der Block auf der anderen Straßenseite ist wärmegedämmt und frisch gestrichen in Knallfarben. Und trotzdem.
Die Leute heizen mit Kohle, auch hier im Block auf der anderen Straßenseite. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich immer Kohle ist, weil die Farbe des Rauchs, der aus dem Schornstein kommt, sieht anders aus.
Nicht nur minderwertige Kohle landet in den Öfen, sondern auch alte Möbel oder Plastikmüll. Kascha und Marcin haben eine Gasheizung einbauen lassen. Auch ein Anschluss ans Fernwärmenetz wäre möglich, theoretisch. Dafür müssten aber alle Nachbarn zustimmen. Die beiden Eigentümerparteien im Parterre wollen aber nicht. Sie heizen nach wie vor mit Kohle.
Ja, myślę, że większość ludzi, jeśli dzisiaj jeszcze palą węglem, tak jak nasi sąsiedzi.
Ich würde nicht sagen, dass alle Leute, die noch mit Kohle heizen, sich kein Gas leisten können, sagt Marcin. Es ist ihnen einfach egal. Kohle ist heilig, fügt er hinzu. Im Herbst 2018 hatte die Warschauer Zentralregierung ein 25 Milliarden Euro Programm für saubere Luft beschlossen. Über 10 Jahre will man in ganz Polen den Austausch alter Heizungsanlagen sowie eine energetische Sanierung der Häuser fördern. Mehr als 4 Millionen Haushalte sollen davon profitieren. Zusätzlich haben einzelne Städte eigene Förderprogramme aufgelegt. Auch ein gesetzliches Verkaufsverbot für minderwertige Brennkessel sowie die schädlichsten Brennstoffe wie etwa Kohleschlamm wurden erlassen. Außerdem müssen an Tagen, an denen die Luft besonders belastet ist, Kindergärten und Krippen die Eltern auf die schlechten Messwerte hinweisen.
Ja, widzę, że to się zmienia.
Ich sehe, dass es sich langsam ändert. Leute in unserem Alter, Leute, die Kinder haben, sie wollen über das Problem diskutieren. Auf der anderen Seite, wenn geschrieben wird, dass die letzte Grube in Bytom geschlossen werden soll, dann gibt es oft gruselige Kommentare dagegen. Und dann geben Politiker enorm viel Geld für Drohnen aus, die Schornsteine kontrollieren. Und gleichzeitig lese ich auf Facebook den Post einer Frau, die schreibt, wenn ich bei der Stadt anrufe, weil ich sehe, dass mein Nachbar alte Möbel verbrennt, sagen sie dort, wir haben nicht genug Einsatzkräfte, wir können niemanden schicken.
Kascha schüttelt den Kopf. Auch Marcin bezweifelt, dass sich schnell etwas ändern wird.
Erst kürzlich hieß es, dass das letzte Bergwerk hier geschlossen werden müsste. Und sofort kamen Reaktionen wie, ja, aber was ist mit den Jobs für die Jugend? Als ob die jungen Leute wirklich unter Tage arbeiten wollten.
Sagt Marcin über den Kohleabbau in seiner Heimatstadt Bytom. Mit ihm und seiner Familie hat Anja Schrum für uns gesprochen. Im nächsten Teil unserer Reportagereihe über das polnische Kohlerevier geht es um den Stolz und längst vergangene Privilegien von Bergarbeitern in Polen. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.